Da ist ein Virus auf der Welt, der alle fest in Atem hält. Kein Singen, Tanzen, Feiern mehr, ach, das ist nicht fair.
Soon may the carcass come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
Der Corecast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Corecast. Wir haben heute wieder einen Gast bei uns, aber zuerst mal möchte ich dich begrüßen, Sebastian. Grüß dich, ist alles gut?
Servus David, hervorragend.
Wir haben in der letzten Folge ja schon ausführlich über dieses Aufregerthema gesprochen vom hessischen Ministerium. Jetzt haben wir eine Antwort sozusagen erhalten und willst du uns da mal kurz abholen und mal ein bisschen die Wogen glätten?
Genau, ganz viele Chor-EnthusiastenInnen haben mitgemacht bei dieser Aktion Drucken, Kleben, Schicken, wo sich tatsächlich über die Formulierung zu den Corona-Kontaktbeschränkungen aufgeregt wurde, zu Recht. Auch das haben wir in der letzten Folge hier getan. Ein Schlag ins Gesicht haben wir hier ins Mikrofon gebrüllt. Und nun hat sich Volker Bouffier an die Chor-Szene gewendet in einem dreiseitigen Brief. Dort schreibt er: Ich kann verstehen, dass die Engagierten in der Chormusik die ursprüngliche Formulierung zum öffentlichen Interesse von Chorproben nicht mit juristischem Blick gelesen und sich so verständlicherweise geärgert haben. Dies hätte man sicher mit größerer Sensibilität formulieren können. Da stimme ich Ihnen zu und bedauere, dass die Gefühle Ihrer Mitglieder durch diese Formulierung verletzt wurden. Das besondere öffentliche Interesse ist aber juristisch zu verstehen und steht ausdrücklich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Ja, da hat er ganz menschlich die Wogen geglättet, dass es sich natürlich um Kontaktminimierung handelt. Da haben wir ja auch drüber gesprochen. Und dass diese Formulierung unglücklich ist, das hat er auch festgestellt. Was wir auch vorher schon wussten, ist, wir werden noch warten müssen, bis wir wieder singen dürfen. Wir haben große Gewissheit, dass dies erst nach der dritten Welle geschieht, die jetzt erstmal über uns rollen darf. Dann geht es weiter. Auf jeden Fall vielen Dank an die hessischen Ministerien, an Volker Bouffier für diese Richtigstellung. Ein versöhnlicher Aspekt in dieser Auseinandersetzung für die Chormusik mit der Politik.
Genau. Auch nochmal vielen Dank an euch, dass ihr mitgemacht habt, weil wir wollen einmal noch betonen, es ging ja jetzt nicht darum, mit aller Gewalt einfach nur laut zu schreien. Es ist jetzt, glaube ich, genau angekommen. Das ist auch im Zweifelsfall immer wertvoll, dass ein paar Leute einfach da mal gezeigt haben, dass Interesse an Chormusik besteht. Wir wollen das jetzt auch nicht weiter auswalzen, weil es ist uns vollkommen klar. Es ging uns vor allem darum, dass diese Formulierung unglücklich gewählt ist. Dass jetzt deswegen die Proben plötzlich komplett weitergehen, das war für uns vollkommen klar, dass das so schnell nicht zu erreichen ist. Willst du mal unseren Gast vorstellen?
Jawohl, wir haben heute tatsächlich hohen Besuch bei unserem Chorecast. Wir sind ganz gespannt und freuen uns auf ein Gespräch mit dem Universitätsmusikdirektor der Goethe-Universität Frankfurt. Darüber hinaus international gefragter Dozent und Juror. Bei uns ist Jan Schumacher zu Gast. Viele Jahre war Jan Mitglied des Vorstandes und der Musikkommission der European Choral Association Europa Kantat. Seit 2019 ist er Vorsitzender des Beirats Chor im Deutschen Musikrat und somit künstlerischer Leiter und Juryvorsitzender des Deutschen Chorwettbewerbs. 2020 wurde er zudem zu einem der Vizepräsidenten der International Federation for Choral Music, IFCM, gewählt.
Das ist jetzt eine Riesenlatte an Sachen, die Jan alles schon gemacht hat. Wir kennen uns seit Ewigkeiten. Ich wollte noch eine Sache dranhängen, das wissen vielleicht noch gar nicht so viele, weil die meisten kennen dich als unglaublich rührigen Typen. Du hast ein Witzebuch rausgebracht. Das kann man übrigens auch von dir bekommen. Große Empfehlung von mir, vor allem Musikerwitze. Grüß dich, Jan, schön, dass du hier bist.
Ja, grüßt euch, ihr beiden. Schön, dass ich da sein darf. Ja.
Selten einen Witzbuchautor zu Gast gehabt, gell?
Ja, gerade in der Zeit jetzt ist es ja vielleicht manchmal ganz hilfreich, ja.
Ja, jetzt haben wir gerade eine ganze Menge Sachen gehört, wo du gerade schon bist, wo du Vorsitzender Jury, was auch immer, Mitglied bist. Kannst du uns ganz kurz mal erklären, was denn das zuletzt genannte ist, die IFCM?
Die IFCM wurde vor knapp 40 Jahren, also 1982, gegründet von verschiedenen internationalen Chorverbänden. Was es vorher schon gab, war zum Beispiel Europa Kantat, ne, was ja den europäischen Kontinent als Dachverband abdeckt, oder die ACDA in Amerika, die American Choral Directors Association. Und so gab es auf den einzelnen Kontinenten immer verschiedene Associations bereits. Und dann hat man aber gesagt, es wäre ja sinnvoll, sowas mal global zu vernetzen. Und das hat man eben 1982 getan. Die IFCM gibt es noch immer, ist auch ein bisschen gewachsen. Natürlich sind manche Kontinente stärker vertreten, andere weniger. Es geht vor allem darum, natürlich ein Netzwerk zu bilden, sich gegenseitig auszutauschen, auch ja, zu versuchen, vielleicht Länder, in denen die Chormusik nicht ganz so prominent und so stark ist wie bei uns, auch einfach Hilfe anzubieten, sei es durch Kurse, jetzt mittlerweile natürlich vor allem auch nochmal durch Corona ein bisschen angefeuert, dass wir viele Online-Seminare auch machen und so. Also da wird viel in Afrika gemacht, in Südostasien, auch im Nahen Osten. Also in den Ländern, wo jetzt Chormusik nicht so eine lange Tradition hat, wie jetzt zum Beispiel in Europa oder in Nordamerika, ist das ja super hilfreiche Vernetzung von Dirigenten und Chören.
Ja, du hast eben schon gesagt, dass jetzt durch Corona da eine Menge Bewegung reingekommen ist. Du bist jetzt gleichzeitig auf der einen Seite der Experte für Chormusik hier, national, aber auch international. Kannst du ein bisschen uns mal den Blick über den Tellerrand geben, wie es ja so die Chöre international abbekommen haben?
Ja gut, letzten Endes, das ist zwar echt bitter, aber letzten Endes ist es im Moment einfach überall eine Katastrophe. Also klar, wir richten natürlich den Blick auf unser eigenes Umfeld, das ist ja auch ganz natürlich und das ist ja auch erstmal richtig so. Dann hat man die Tendenz, etwas rumzuheulen, dass es nur bei einem selbst scheiße ist, wenn ich das mal so deutlich sagen darf. Ich kann aber vom Kontakt mit vielen Kollegen erzählen, dass es leider im Moment überall so ist. Und das teilweise auch nochmal mit Auswirkungen, wenn wir jetzt zum Beispiel nach Lateinamerika gucken, da habe ich gestern Abend noch mit der Kollegin gesprochen, Maria Ginant aus Venezuela, die sagt, das wird den Kontinent noch 10, 15 Jahre beschäftigen, weil es wirtschaftlich natürlich die Südamerikaner nochmal viel krasser trifft, als das bei uns der Fall ist. Und dort auch, was jetzt Impfstoffe angeht und so weiter, das deutlich hinter uns zurückhängt. Also das Problem ist tatsächlich ein globales und man kann weniger oder mehr festhalten, dass so diese Regeln oder der Status, wie es bei uns jetzt ist, ja, also viel besser ist es in den wenigsten Ländern eher schlechter. Natürlich sieht man auf der Südhalbkugel, dass Proben draußen möglich sind, so wie das bei uns ja letztes Jahr im Sommer auch war. Generell scheint es so ein bisschen die Regel zu sein, dass Profichöre unter gewissen Voraussetzungen arbeiten dürfen, auch wenn das nicht überall der Fall ist. Aber so unsere Laienszene, die liegt letztlich überall im Moment brach.
Ja, weil da fehlt eigentlich die Lobby und die Organisation dahinter, um dann tatsächlich auch an Genehmigungen zu kommen, nehme ich mal an. Ja, ein spannender Einblick, wenn man da jetzt gerade nach Südamerika guckt, Brasilien, da geht es ja jetzt pandemietechnisch noch mal heißer her. Damit hätte man ja fast gar nicht gerechnet. Und jetzt macht da die neue Mutante P1 die große Runde und sorgt für Entsetzen. Das ist schon krass. Wir dürfen nicht singen, uns geht's schlecht, wir vermissen alle die Musik, aber wir sind immer noch im gelobten Land, das kann man schon sagen, auch wenn wir da jetzt vielleicht politisch aktuell nicht so zufrieden sind.
Ja, man muss auch gar nicht so weit gucken. Also ich meine, das Büro der IFCM ist in Lissabon, in Portugal. Portugal ist seit Monaten dicht. Die Leute dürfen nicht vor die Straße gehen. Also ein Freund von mir arbeitet jetzt in Lissabon. Wenn der mir ab und zu schreibt, wie das da aussieht, das kann man sich bei uns überhaupt nicht vorstellen. So einen harten Lockdown hatten wir nie im letzten Jahr. Also das ist schon echt brutal. Und man muss sogar festhalten, und das ist auch so ein bisschen was einen nachdenklich stimmt, dass in den Ländern, in denen ja diese No-Covid-Strategie gefahren wird, dass natürlich auch dort nach wie vor eine Rückkehr zum normalen Leben noch nicht wieder der Fall ist. Also es ist da auch besser und es gibt in gewisser Hinsicht weniger Einschränkungen, wobei in anderer Hinsicht gibt es auch dort ziemlich viele Einschränkungen. Und ob wir jetzt ein System, wie das in Korea zum Beispiel der Fall ist, 1:1 übernehmen wollen, das steht ja auch nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber die Einflüsse auf jetzt Probentätigkeit und so weiter sind nach wie vor ja noch nicht wahnsinnig groß spürbar, mehr als bei uns, aber es braucht überall noch seine Zeit, so bitter das ist.
Jetzt würde mich persönlich noch interessieren, du hast ja jetzt eben schon ein bisschen von den Chören erzählt, die über eure IFCM quasi in Kontakt geraten mit diesem internationalen, mit dieser Ebene. Kannst du von den Chören ein bisschen selbst erzählen? Was sind das für Chöre? Weil das finde ich immer total interessant. Wir haben ja jetzt hier in Deutschland zum Beispiel eine Riesenmenge organisierte Vereinschöre zum Beispiel. Wie ist das im Ausland? Sieht das da ähnlich aus? Gibt es da ähnliche Strukturen?
Das kommt ein bisschen auf die Länder letztlich an, wie das organisiert ist. Ich meine, bei uns gibt es natürlich etwas die Besonderheit in Deutschland, dass wir nicht nur einen Chorverband haben, sondern mehrere. Und das ist nicht in allen Ländern so. Es kommt auch dann immer darauf an, gibt es nochmal eine Association, zum Beispiel wie das in Amerika ist, für jetzt speziell Chorleiter. Die ACDA ist ja eigentlich ein Chorleiterverband. Und so ist es überall ein bisschen unterschiedlich. Jetzt bei der IFCM selbst sind auch eher weniger Einzelchöre Mitglied. Also es gibt, glaube ich, so 100, 200 Einzelchöre, die Mitglied sind. Aber eigentlich ist die Zielgruppe sind eher so die Dachverbände. Aber die haben natürlich dann wiederum Zugang zu den verschiedensten Chören, die sie dann ansprechen, wenn es um verschiedene Events geht.
Ja, das ist ja spannend.
Wir hatten jetzt gerade letzte Woche die Chorjugend zu Gast oder vor zwei Wochen, die Deutsche Chorjugend. Und die haben uns auch ein bisschen Programme vorgestellt. Die werden auch hoffentlich nochmal wiederkommen und mehr darüber sprechen. Ist das dann bei euch auch so, dass es quasi Programme gibt, wo ihr dann für diese Dachverbände unterstützend eingreift?
Ja, was es gibt, sind, ich will mal beispielhaft einfach drei Events oder nicht nur Events, sondern auch Programme nennen, die die IFCM seit vielen Jahren macht. Das ist einerseits das Weltsymposium der Chormusik, das alle drei Jahre stattfindet. Das letzte Mal war es in Barcelona. Das nächste Mal wird auch spannend und auch kontrovers natürlich in Katar stattfinden. Das ist ein Riesenevent, wo bis zu 3.000, 4.000 Chorleiter kommen und meistens so 20, 24 internationale Gastchöre, ohne jetzt das breittreten zu wollen. Wir waren ja auch damals mit Camerata Musica Gast in Argentinien beim Weltsymposium und Cantabile zum Beispiel war in Kyoto in Japan. Und also so wechselt das alle drei Jahre. Dann gibt es die World Choral Expo. Nächstes Jahr wird die in Lissabon sein, die ein bisschen mehr den Fokus dann auf Chöre selbst legt. Das Weltsymposium ist eher für Dirigenten gedacht. Die World Choral Expo versucht da eine Schnittstelle zu finden zwischen eingeladenen Chören auf, ja, sagen wir mal, höherem Niveau, aber auch Chören, die eben einfach sich da anmelden können, teilnehmen können und dann einen Kontakt knüpfen können. Auch gemeinsame Proben sind dann angedacht zwischen diesen verschiedenen Leistungsstufen, um sich da gegenseitig ein bisschen zu befruchten, finde ich super spannend. Was es noch als drittes sehr langjähriges Projekt neben manch anderen gibt, ist Conductors Without Borders. Das ist eine ganz tolle Nummer, wo man versucht, eben in diesen vorhin genannten eher etwas strukturschwachen Gebieten Chorleitungsprogramme aufzubauen und dort vor Ort Strukturen aufzubauen mit lokalen Schulen, lokalen Universitäten, die sicherstellen, dass es dort eine Ausbildung für Chorleiter gibt.
Also Dirigenten ohne Grenzen, nur wer sich nicht mit dem Englischen so firm ist.
Absolut, aber, genau. Conductor without
Borders. Ja, danke für diesen schönen Einblick. Also wir kennen ja hier, ich spreche jetzt mal für unsere Zuhörer aus dem Amateurchorbereich, wenn wir hier dem normalen Berufsleben nachgehen, dann ist ja tatsächlich das Singen, das Musizieren nur auf Hobby-Ebene durchführbar, dass man sich dann regelmäßig trifft. Da war dieser Einblick, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und ja, wie schön war es, als wir noch reisen konnten, eine schöne Konzertreise, Konzerttournee mit unserem Chor durchzuführen. Das war tatsächlich immer sehr befruchtend, dieser kulturelle Austausch. Jan, du bist aufgrund deines Dozentendaseins immer sehr viel gereist. Wann bist du denn das letzte Mal gereist und konntest du auch schon während Corona reisen?
Ja, spannende Frage. Tatsächlich war es so, dass ich letztes Jahr im Sommer unglaubliches Glück hatte, dass genau in dieser Lücke, in der man was tun durfte, ich zweimal ins Ausland konnte. Das eine war ein kleines Wochenende in Österreich. Und da war es so, dass direkt nachdem wir sonntagsabends heim sind, montags die Regeln verschärft wurden. Also hätte das Wochenende ein Wochenende später stattgefunden, hätte es nicht stattgefunden. Mit natürlich Abständen und Masken und so weiter und so fort. Klar, unter diesen Corona-Bedingungen, aber es war natürlich total klasse, da mal wieder zusammen zu musizieren. Und zwei Wochen vorher war ich im August eine Woche in Litauen bei einem Kinder- und Jugendchor-Festival, was eigentlich hätte international stattfinden sollen, musste dann natürlich abgesagt werden und wurde dann nur mit litauischen Chören gemacht. Die beiden Dozenten, die man aus dem Ausland eingeladen hatte, die kamen aus Ländern, die zu dem Zeitpunkt nicht einreisen durften, weil die Inzidenzwerte zu hoch waren. Und Deutschland war damals gerade zusammen mit Italien die einzigen Länder, die einreisen durften. Und insofern hatte ich dann Glück, als Einspringer sozusagen hinfahren zu dürfen. Und da war es aber genauso. Also ich habe dann, als ich dort war, mit einem Profichor vor Ort, also eine Einladung von denen gekriegt, im Oktober wiederzukommen, ein Programm zu machen. Und das konnte schon nicht mehr stattfinden. Ne? Also das ist im Moment, glaube ich, eine ganz spannende Sache für uns alle, wie sehr sich so eine Planung einfach völlig anders gestaltet, als das mal vorher war. Also ne, wenn man so seinen Kalender anguckt in normalen Zeiten, dann weiß man, okay, über das nächste Jahr sind eigentlich die wichtigsten Termine fixiert. Ich brauche da gar nicht mehr über freie Wochenenden nachzudenken. Das ist ja so das normale Leben des Chorleiters. Und das hat sich ja jetzt völlig gedreht, finde ich. Also natürlich schade um alles, was abgesagt ist. Andererseits auch wieder ein spannender Impuls für einen selbst, ne? Was dann plötzlich doch irgendwie geht, wenn mal Zeit dafür da ist. Und wenn es nur im persönlichen Bereich ist. Also natürlich ist das gerade ein absolutes Desaster, was unsere Musik angeht. Für mich persönlich, Zeit mit Familie zu haben und so weiter, ist es absolut eine Bereicherung. Also wenn man das Positive suchen möchte, was ich immer wieder versuche, auch wenn es nicht immer einfach ist, gehört das auf jeden Fall dazu.
Die Pandemie sortiert definitiv einiges neu. Also das bekommen wir ja auch, um mal den Blick jetzt wieder in unsere Gefilde zu lenken, das bekommen wir ja mit, sei es, wenn Defizite aufgedeckt sind im Schulsystem, in der Digitalisierung, hast du nicht gesehen, vielleicht aber auch selbst mit dem eigenen Nervenkostüm. Also sich mit so viel Freizeit auseinanderzusetzen, das ist für den einen oder anderen vielleicht eine große Herausforderung. Ja, da gibt es einiges. Auf jeden Fall den letzten Sommer, den du angesprochen hast, da wollen wir mal einen kurzen Blick drauf werfen, weil wir waren natürlich alle rege, wie auch unsere Hörer wahrscheinlich da draußen, damit beschäftigt, Hygienekonzepte aufzustellen, waren damit beschäftigt, miteinander zu musizieren, mit Abständen, solange es möglich war, natürlich draußen. Das war irgendwann witterungsbedingt nicht mehr möglich. Aber es gab in dieser Zeit tatsächlich so gut wie keine Auftrittsmöglichkeiten. Und kein Verband hat sich irgendwie getraut, auch nur ansatzweise, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, eine Hilfestellung zu geben. Wie könnte man denn jetzt konzertieren? Wie schafft man es denn jetzt, diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen mit Publikum tatsächlich zu realisieren? Also ich hatte das große Glück, mit einem meiner Chöre draußen im Freien auf einem riesigen, weiten Platz, getrennt von einem Brunnen zwischen Chor und dem Publikum, ein wunderschönes Konzert zu geben im Freien. Da haben wir eine kleine Serenade gemacht. Das natürlich auch nicht länger als 30 Minuten, aber es war für alle Beteiligten Balsam für die Seele, das kann man nicht anders sagen. Wir vermissen irgendwie Hilfen und wir suchen Konzepte. Wir wollten mit dir, nachdem wir jetzt über IFCM und auch die ACDA gesprochen haben, mal über die deutschen Verbände sprechen. David hat es schon gesagt, die deutsche Chorjugend war hier und macht ganz rege Arbeit. Was könnten denn unsere Verbände national hier Sinnvolles für uns bewirken in der Pandemie?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe im letzten Sommer beobachtet, dass Konzerte da stattfanden, wo man das eigentlich auf schnellem Dienstwege klären konnte. Mhm. Also wir hatten in Darmstadt auch ein, zwei Kollegen, die Sachen machen konnten. Jetzt nicht nur in Kirchen, da war ja auch einiges möglich, sondern auch außerhalb in der Stadt. Und das lief aber eigentlich immer über den kurzen Dienstweg. Ich muss ehrlich sagen, ich muss da vielleicht die Verbände ein bisschen in Schutz nehmen, weil so viel Flächendeckendes kann man sehr schwer machen. Das ist ja, also ich meine, das ist Fluch und Segen dieses Föderalismus in Deutschland. Also es wird sich ja oft beschwert, warum gilt im Nachbarort eine andere Regel als bei mir? Das ist in der Tat nicht immer nachzuvollziehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich persönlich das eigentlich richtig finde, dass die Regeln nicht überall gleich sind, weil wenn jetzt in Mecklenburg-Vorpommern Inzidenzen bei 30 liegen, aber in Offenbach bei 250, muss man nicht bei allen die gleiche Regel einführen. Ja? Und da ist es, glaube ich, als Verband sehr schwer zu agieren.
Zumal ist es ja auch so, dass wir, das war ja ein ganz großes Thema, was uns das letzte Jahr über beschäftigt hat, dass wir ganz unterschiedliche Hygienebestimmungen einfach haben, die genau. Vereine erfüllen können. Die einen sind vielleicht viel älter im Verein, die anderen haben vielleicht die Lüftungsanlage schon in der Halle, wieder andere haben zum Beispiel nur draußen geprobt, die anderen konnten nicht und so weiter. Das sind ja auch ganz unterschiedliche Begebenheiten da gewesen.
Genau, ich kann mich erinnern, ihr habt ja, glaube ich, in einer eurer ersten Folgen auch darüber über die persönlichen Erlebnisse gesprochen und beispielsweise, David, bei einem deiner Chöre war das ja möglich durch eben eine große Halle, durch Lüftungskonzepte und so weiter, aber dann immer auch in der direkten Absprache mit der Stadt. Und ich glaube, da sind einem Verband ein bisschen die Hände gebunden. Natürlich kann ein Verband helfen, indem er sagt, naja, guck mal, der Chor A in Stadt B hat Konzept C vorgelegt und es hat geklappt, unter Voraussetzungen D und weil E auch noch funktioniert hat. Also das heißt, sie können Hilfestellungen geben und sie können natürlich auch in einem gewissen Maße politischen Druck aufbauen. Aber ich glaube, vieles können sie nicht unbedingt leisten, dass man vielleicht von ihnen auch nicht zwingend erwarten kann. Und da ist dann doch viel einfach abhängig von der eigenen Initiative, ne? Und dem eigenen Zupacken und den eigenen Versuchen, was geht nicht. Ne? Also, aber genau, die völlig unterschiedlichen Regeln und die völlig unterschiedlichen Voraussetzungen aber auch machen das einfach irrsinnig kompliziert. Also wir haben jetzt zum Beispiel ein Treffen mit allen deutschen Universitätsmusikdirektoren gemacht bei Zoom. Gab es noch nie. Das ist jetzt zum ersten Mal, dass es so eine Runde überhaupt gab. Und nachdem am Anfang relativ viele dabei waren, ist es jetzt so, das stabilisiert sich so bei der Hälfte ungefähr. Das sind immer total spannende Ergebnisse. Und ein Kollege zum Beispiel fragte dann ja, ob er mal sein Hygienekonzept rumschicken soll. Und dann kam eigentlich als Antwort, naja, das ist total nett, dass du das willst. Aber wir können das als Vorlage nehmen, aber 1:1 umsetzen werden wir es nie können. Und das zeigt ja genau dieses Dilemma. Und in dem Dilemma stecken dann, was solche konkrete Dinge angeht, denke ich, die Verbände auch.
Das ist schön, dass wir diese Diskussion da jetzt so weiterführen. Also letztlich hängt es natürlich am Gesundheitsamt. Das sollte jetzt auch kein Verbandsbashing werden. Die Hilflosigkeit ist nun mal groß. Und das, was du gesagt hast, die Initiative, die man zeigen muss, ob das jetzt individuell ist, ob man selbst als Chorleiter, Universitätsmusikdirektor, vielleicht aber auch als Sängerkreisvorsitzender, um das mal überspitzt zu formulieren. Also dieses Hilfsangebot machen, letztlich ist dieser Podcast zum Beispiel nur dadurch entstanden, dass wir versuchen wollten, den Leuten irgendwie eine Handreichung zu geben. Was passiert denn hier, weil ganz viele Fragen einfach offen sind. Und wir müssen langsam, da werden wir gleich ja auch nochmal drüber sprechen, langsam wird es einfach hart für den Kultursektor. Also nach einem Jahr jetzt nicht singend wieder zu öffnen, ist hart. Ich habe einen kleinen Einblick auch in die professionelle Sängerszene. Da ist sich gerade zum Beispiel das komplette Mittelfeld am Auflösen und die Leute suchen nach Alternativen. Da will ich mich nicht ausnehmen. Das macht halt tatsächlich souveränes oder sorgloses Agieren gänzlich unmöglich. So, und dann wird es einfach initiativ heraus, auch aus dieser Hilflosigkeit.
Ja, ich glaube, das sind ganz wichtige Schritte, die jetzt folgen müssen. Und es gibt ja auch einige Beispiele aus dem professionellen Bereich, wo zum Beispiel mit diesen Teststrategien gearbeitet wird. Ne? Und ich glaube, dass das eine Sache wird, die uns in den nächsten Monaten immer mehr beschäftigen wird und vielleicht auch immer mehr helfen kann. Es gibt ja jetzt sogar diesen großen Feldversuch im ganzen Saarland, ne, die nach Ostern das Bundesland wieder öffnen, quasi mit dieser Strategie. Und das ist ja sinnvoll. Das ist ja auch eine Sache, die in diesen No-Covid-Ländern extrem viel gemacht wird, extrem viel getestet wird. Und ja, also machen wir uns nichts vor. Das wird erstmal jetzt ein Weg sein, um das Ganze zu verbessern. Und es gab ja dann auch schon jetzt die ersten Versuche. Der Bundesjugendchor zum Beispiel, der geprobt hat, hat das ja auch gemacht. Und ich denke, jetzt langsam werden diese Tests irgendwie bezahlbar werden. Das war ja auch noch nicht immer so der Fall. Und das wird, glaube ich, eine ganz wichtige Komponente werden.
Ich glaube, es ist aber auch, da sehe ich zum Beispiel eine ganz große Chance bei den Verbänden, weil das ist genau so ein bisschen das Thema, was wir schon auch mit der Deutschen Chorjugend hatten. Wir haben halt mit den Verbänden die Chance, dass wir uns eigentlich relativ großflächig organisieren können als Chöre. Und die gerade von dir angesprochenen Tests, also das gibt es ja verschiedenste Optionen, ob das jetzt eine regelmäßige Testung über PCR-Test ist, ob das die wöchentliche Selbsttestung ist oder so, wie auch immer das aussehen mag. Da gibt es ja verschiedenste Ideen und das finde ich gerade so spannend, weil da, glaube ich, können wir uns jetzt als Verbände durchaus auch organisieren und können, genau wie letztes Jahr, wo wir Hygienekonzepte erstellt haben, die ja teilweise wesentlich strenger, aber auch sicherer waren, als die zum Beispiel jetzt in Kirche oder anderen gesellschaftlichen Reihen schon auch entworfen wurden, können da jetzt wieder auch sagen, okay, wir kümmern uns auch selbst um die Vereine und Verbände und Chöre, aber wir haben halt hier auch Ideen. Ja?
Ja, absolut. Also es gibt ja sogar irgendwie solche Gruppentests, ne, die genial sind, weil man ein großes Ergebnis von einer Gruppe kriegt und sobald eine Person irgendwie infiziert ist, sieht man das an einem Ergebnis. Wenn aber nicht, sieht man es eben auch und kann dann ohne große Rachenabstriche und so weiter, dann mit einer Gruppe agieren. Also ja, ich denke, da werden mannigfache Möglichkeiten irgendwie bereitstehen und man muss dann eben genau überlegen, wie kann man den Chören helfen und ihnen da Wege aufzeigen, wie es vielleicht geht.
Dann ist vielleicht jetzt der Zeitpunkt gekommen, um kurz über die Förderinitiative Neustadt Amateurmusik des Bundesmusikverbandes Chor und Orchester zu sprechen. Hier erstmal ein kleines Sorry, wir haben es in der letzten Folge nicht verarbeitet, aber im März läuft die Antragsfrist für eben jene Förderanträge im Rahmen von Neustadt Amateurmusik. Man kann tatsächlich Fördermittel beantragen im Rahmen von 2.000 bis 10.000 Euro. Projekte, die vorgestellt werden zu einer nachhaltigen Choröffnung, die dann natürlich auch Vorbildcharakter für andere Chöre haben soll, kann man dort einreichen. Die werden dann per Juryentscheid ausgewählt und die Chöre können davon profitieren, ob direkt oder indirekt. Ich bin gerade noch daran, auf den letzten Drücker quasi. Heute ist Donnerstag. Ihr hört den Podcast hoffentlich am Sonntag. Dann sind noch 3 Tage Zeit, um diesen Antrag schnell fertig zu machen. Ich selbst bin dran, mit einem meiner Chöre einen Förderantrag aufzusetzen. Und da ist unter anderem ein Posten 3.000 Euro für Masken und Schnelltests, damit wir dann hoffentlich, wenn die dritte Welle abflacht, mit einer Teststrategie unser Hygienekonzept genehmigt bekommen. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise dahin geht.
Ja, ist ja wünschenswert, dass da auch von Seiten unserer Bundesverbände eben solche Hilfen angestoßen werden. Und ich denke, dass genau dieses Programm der BMCO dann absolut ein Schritt in die richtige Richtung ist. Und ja, es ist ja auffällig, dass jetzt in letzter Zeit einige Umfragen mit Ergebnissen aufwarten. Klar, ne, Umfragen müssen ja irgendwie, brauchen eine Zeit, bis sie durchgeführt werden, brauchen eine Zeit, bis sie ausgewertet werden. Also so gab es jetzt ja auch vom Deutschen Musikrat etwas, das wird, glaube ich, nächste oder übernächste Woche oder in 2, ich weiß nicht mehr genau, also es kommt auch bald raus. Und das Deutsche Musikinformationszentrum hat jetzt gerade diese Umfrage Amateurmusizieren in Deutschland veröffentlicht mit ganz vielen interessanten Zahlen. Letztes Jahr hat die European Choral Association, Europa Kant, hat schon mal was gemacht, die jetzt wieder was machen. Also da läuft relativ viel.
Ich habe jetzt gerade auf Facebook mitbekommen, dass Professor Dr. Katrin Schlemmer diese Umfrage auch gerade im Begriff ist abzuschließen, glaube ich. Ne? Da bist du auch mit aufgeführt, dass du da mitarbeitest. Ich meine, jetzt kann man natürlich noch nicht über aktuelle Umfragenergebnisse sprechen, aber kannst du mal kurz ungefähr beschreiben, was da die Umfrage macht und ja, vielleicht mal die ganz naiv doofe Frage, warum man diese Umfrage braucht?
Ja, das ist eine gute Frage, die kam von mehreren Seiten. Also ich habe sogar auch schon gehört, ach, noch eine Umfrage. Wobei jetzt für mich, der jetzt an der Uni arbeitet, es kann gar nicht genug Umfragen und genug Fakten geben. Also diese Frage stellt sich für mich nicht noch eine Umfrage, sondern alles, was wir an Material kriegen können, ist ganz entscheidend und wichtig. Und ja, also der Movens, diese Studie zu launchen, war eigentlich, dass wir gesagt haben, es gibt jetzt super Umfragen zu dem allgemeinen Amateurmusizieren und auch die BMCO hat ja sich da gekümmert, das flächendeckend einfach mal abzufragen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass die Chorszene im Besonderen betroffen ist. Also ich sehe es an der Uni. Es könnte sein, dass ich im Sommersemester mit dem Orchester proben darf. Im Wintersemester hätte es fast geklappt. Dann kam November und dann war alles schon wieder zu. Der Chor war nicht erlaubt und der wird vermutlich im Sommer auch noch nicht erlaubt sein. Also da sind immer noch, da habt ihr ja auch ganz am Anfang im Podcast drüber gesprochen, diese Geschichte mit den Aerosolen und so weiter und so fort. Und Singen ist tödlich, was es da alles gab an populistischen Artikeln. Das ist immer noch sehr in den Köpfen drin. Das wird sich auch erstmal nicht unbedingt ändern, denke ich. Also das heißt, ein Zupforchester wird in jedem Fall wieder vor dem Chor proben dürfen. Und da haben wir gedacht, also es wäre schon sinnvoll, einfach nochmal sehr dezidiert in der Chorszene nachzufragen, wo stehen wir eigentlich gerade? Und Professor Schlemmer, die wirklich da eine Kapazität ist, die hat da, wir haben in Windeseile einen Fragebogen aufgestellt. Sie, der Karus Verlag, war mit dabei, der natürlich als Chorverlag da auch Interesse dran hat, einfach mal zu sehen, ja, wie sieht auch unsere eigene Zukunft aus? Ne? Dann war der Tobias Braumann mit dabei, der Domkantor in Berlin, der dadurch Berühmtheit erlangt hat, also musikalische Berühmtheit hat er schon länger, aber dass er ja damals diesen Fall in seinem Chor in Berlin hatte, dass in einer Probe ganz viele Sänger inklusive des Dirigenten erkrankten und natürlich ist er auch da ganz unmittelbar interessiert an diesen Ergebnissen. Also so sah unser Projektteam aus. Wir haben dann diese Fragebogen entwickelt und man darf zwar noch nicht über Ergebnisse sprechen, da es noch nicht abgeschlossen ist, das Erheben der Daten, aber es haben zum jetzigen Zeitpunkt schon mehr als 4.000 Chöre geantwortet und das zeigt mir dann doch, dass diese Umfrage nochmal wichtig war. Also noch eine Umfrage ist natürlich berechtigt, die Frage, aber es jetzt wirklich genau auf die Chöre zu münzen, scheint sich gelohnt zu haben, denn sonst hätten nicht so viele mitgemacht.
Ja, vor allen Dingen, um das nochmal so ein bisschen jetzt zu entschärfen, also ich glaube, was halt auch wichtig ist, dass auch nach außen so eine Umfrage, weil ich meine, da bin ich jetzt nochmal naiv blöd, ja, aber viele von unseren Vorständen, von unseren Organisatoren und so, die hätten wahrscheinlich gesagt, das hätte ich dir vorher sagen können, wie das Ergebnis ist, aber es ist eben eine ganz andere Qualität, wenn ich es eben auf Papier als Umfragewert habe, nicht wahr? Also deswegen sind die Umfragen so unglaublich wichtig, weil das kann man auch in die Politik und in alle anderen Sachen dann tragen.
Das ist letztlich genau der Punkt. Ne? Also das hätte ich dir vorher sagen können, ist nachher leider nichts, worauf irgendjemand in der Politik reagieren wird, sondern es ist ganz klar, dass das belegt sein muss und das schaffen wir mit dieser Umfrage. Man darf ja auch nicht ganz vergessen, dass jetzt Wahljahr ist. Ne? Das heißt, es werden jetzt auch über Koalitionen gesprochen, es wird jetzt über Programme gesprochen. Wenn man die Kultur in den Programmen der Parteien sucht, dann ja, wird es einem manchmal Angst und Bange. Insofern ist es jetzt kein schlechter Zeitpunkt, auch mit diesen Dingen an die Öffentlichkeit zu gehen. Und ich hoffe sehr, dass unsere Studie dazu beitragen kann, hier irgendwie frischen Wind in die Debatte zu bringen. Und wie gesagt, ich kenne noch keine Ergebnisse, weil die Erhebung noch nicht abgeschlossen ist. Aber ich bin sicher, es wird einige Dinge geben, wo wir alle sagen, naja, das war abzusehen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das ein oder andere gibt, was uns vielleicht am Ende überraschen wird, ne? Wo jeder so sagt, naja, das ist eigentlich sehr sicher, was da rauskommt. Und dann sieht man aber, naja, so sicher ist es dann doch nicht. Wir lassen uns überraschen. Also was für mich persönlich eigentlich mit das Wichtigste in diesem Fragebogen ist, in dieser Erhebung, ist das, was ganz am Ende kommt, wo wir letzten Endes die Fragen stellen, wie muss denn ein Neustart für euch aussehen? Also das ist natürlich ähnlich wie auch das, was es von der BMCO gibt. Der Blick in die Zukunft, was kann man tun, wie kann man helfen und aber auch auf der anderen Seite aufzuzeigen Richtung Politik, es geht ums Singen, es geht ums Chorsingen, UNESCO-Kulturerbe, ne? Und zu zeigen, also vor der Pandemie sah unser Probenrhythmus so und so aus, der Probenbesuch so und so und während der Pandemie ist es völlig anders. Ich glaube, das ist einfach wichtig, das mal auf dem Papier zu sehen oder auch was Anzahl von Konzerten angeht. Also es wird da relativ viel abgefragt, was uns hoffentlich nachher belastbares Datenmaterial dann liefert.
Du hattest es eben oder vorhin angesprochen, dass in Amerika, Südamerika und in anderen Kontinenten durch die Pandemie das noch 15 Jahre mindestens oder ja, diese Kontinente noch beschäftigen wird. Wir werden da sicher ja auch nicht von verschont bleiben. Ich meine, wir haben sowieso schon den demografischen Wandel, dass sehr viel ja mehr ältere Leute in den Chören, vor allem in den normalen ländlichen Chören hier bei uns sind. Das wird auch spannend, nicht wahr? Wie sich da das Ganze entwickelt, weil da werden einige Chöre, glaube ich, in den nächsten Jahren auch auf die Folgeschäden zulaufen.
Ja, unbedingt. Also das betrifft einmal die ländlichen Chöre, betrifft aber auch jetzt so Chöre, wie vorhin das so gesagt wurde, im Mittelbau, sage ich jetzt mal, also irgendwelche städtischen Kantoreien und so weiter und so fort oder Chöre, die Finanzmittel vom Land kriegen. Denn ja, also es ist völlig richtig, dass wenn irgendwann diese Krankheit mal zumindest so sich normalisiert hat, dass sich ein Leben einigermaßen normalisiert haben wird, hoffentlich, sind die Auswirkungen finanzieller Art natürlich in den Budgets natürlich noch viel, viel länger spürbar. Also da reden wir vielleicht hoffentlich bei uns nicht von 10, 15 Jahren, aber von 4, 5 müssen wir da sicher reden. Und das betrifft dann vielleicht am Ende noch nicht mal den normalen Chor auf dem Dorf, den Laienchor auf dem Dorf, aber das betrifft die Theater ganz massiv. Das wird auch Rundfunkchöre betreffen, in dem Fall sind es dann Profis, aber auch die Ebene drunter, also wenn es um Subventionen geht, zum Beispiel gibt es ja Kultursommer in Hessen, in Rheinland-Pfalz, also alles, was kulturelle Subventionen angeht, muss man wahrscheinlich davon ausgehen, dass es da Kürzungen geben wird.
Ja, die subventionierte Kultur, und wahrscheinlich wird es mit ein bisschen Delay kommen, das heißt, wahrscheinlich übernächstes Jahr wird man davon noch nicht was spüren, wobei Olaf Scholz hat ja schon angekündigt, er will ganz genau draufschauen. Schauen wir, ob er wiedergewählt wird. Jan, was passiert denn mit den Musikhochschulen? Jetzt haben wir ja hier einen ausgewiesenen Hochschulpädagogen da. Es ist ja auch fraglich, werden wir dann überhaupt noch so viel Nachfrage nach kulturellem Angebot haben, dass wir alle ausgebildeten Künstler überhaupt unterbringen können?
Ja gut, die Frage stellt sich ja letzten Endes schon vor der Corona-Pandemie, wenn man ganz ehrlich ist. ich meine, es ist ja immer schwierig, über jetzt ein Studium der Musik oder generell über Kultur, es ist immer ganz problematisch zu sagen, Kosten-Nutzen-Rechnung. Ja, also was brauchen wir, ne? Wen bilden wir da aus und so weiter. Also das ist sowieso schon mal, die Diskussion an sich ist schon ganz, ganz großes Glatteis, auf das man sich begibt. Andererseits muss man natürlich auch klar sagen, wenn wir in einigen Bereichen sehenden Auges Arbeitslose ausbilden, kann das irgendwie auch nicht der richtige Weg sein. Aber wie gesagt, das gab es eigentlich schon vor der Pandemie. Und ich will das auch nicht zu überspitzt formulieren, was ich jetzt gesagt habe, ist jetzt nicht unbedingt meine Meinung, aber das ist natürlich ein Blick, den vielleicht eine Politik auch darauf hat. Da gibt es auch sehr prominente Beispiele aus den letzten 10, 15 Jahren. wo immer wieder auch dieses Stichwort Systemrelevanz auftaucht, was uns jetzt natürlich noch viel mehr anblinkt, als das damals war. Aber das ist natürlich ein Thema.
Aber wie steht es denn um die deutsche Hochschullandschaft im Allgemeinen? Also wie findet denn aktuell zum Beispiel bei dir der Unterrichtsbetrieb statt? Ist da überhaupt Musizieren und musikalische Ausbildung möglich?
Ja, bedingt. Also es ist so, dass es kommt ein bisschen auch hier auf die Institution an und das Bundesland letztlich. Also ich habe durchaus jetzt den Fall erlebt, dass ich nach wie vor Einzelunterricht auch in Präsenz durchführen konnte. Wenn es jetzt um Seminare an der Universität geht, ist es eigentlich so, dass das meiste, also dass darum gebeten wird, es nicht in Präsenz durchzuführen. Was schade ist, was auch psychisch für viele Studenten wirklich eine Keule ist, das wollen wir auch mal nicht verschweigen. Und ja, wenn es aber jetzt um diese direkte berufliche Ausbildung, sag ich mal, geht, wie das ja an Hochschulen dann oft gemacht wird, ist dann schon was möglich. Auch ein Stück weit mehr, als es dann vielleicht an Musikschulen möglich ist. Die werden ja dann eher so ein bisschen in den Hobbybetrieb gerechnet, während dann eine Musikhochschule ja eine berufsausbildende Institution ist und da sind die Regeln dann etwas anders. Wie sehr, wie viel, mit wie vielen Leuten musiziert werden kann, das hängt ganz von der Hochschule ab. Da gibt es ganz unterschiedliche Konzepte, allein im Rhein-Main-Gebiet. Und das kann man pauschal so nicht beantworten, aber es sind gewisse Dinge möglich.
Es war ja auch tendenziell so ein bisschen ein Streitthema im letzten Jahr. Ich erinnere zum Beispiel da auch an den Chor, beziehungsweise an die Situation, dass wir in Altenburg diesen Chor hatten, der plötzlich, glaube ich, als erster Chor deutschlandweit Corona-Fälle produziert hat. Da war das ja so, dass quasi von der Musikhochschule Jena das Hygienekonzept quasi eingesetzt wurde. Und das ist ja so ein bisschen schwierig. Ja? Ich meine, weil im Prinzip da plötzlich, ja, das ist genau das, was wir eben schon mal angeschnitten hatten, dann irgendwie Äpfel mit Birnen so ein bisschen verglichen werden und irgendwie ein System, was irgendwie an der Hochschule erarbeitet worden ist, quasi dann auch auf ein System angewandt worden ist, wo es vielleicht gar nicht hingehört. Die spannende Frage wäre halt auch da, wie hast du denn das letzte Jahr so erlebt? Ich meine, das ist ja auch einfach, es geht ja gar nicht darum, Leute dann irgendwie reinzureiten, sondern es ist ja auch einfach spannend, wie jeder so mit den Problemsituationen umgeht.
Also vielleicht noch eine kurze Antwort zu dem, was du berichtet hast. Mein Gefühl sagt mir, das kann ich nicht belegen, aber mein Gefühl sagt mir, dass diese Ansteckungen eigentlich nicht in der Probe beim Singen passieren. Weil wenn alle mit den entsprechenden Abständen oder vielleicht sogar mit Masken da sitzen, ist das nicht das Problem. Das Problem ist, dass Leute da hinkommen müssen zur Probe. Das Problem ist, dass es Pausen gibt, wo man sich über den Weg läuft, wo man sich vielleicht auch mal freundschaftlich auf die Schulter klopft und so weiter und so fort. Also das Singen an sich ist für mich, glaube ich, nicht das, woran es dann nachher hakt.
Da muss ich aber ganz kurz ins Wort fallen, weil da haben wir uns tatsächlich damals die Zähne dran ausgebissen, weil wir genau an dieser Situation waren. Und wir haben ja dann tatsächlich mit der Vorsitzenden von dem Chor gesprochen. Und da war das nämlich so, dass durchaus in der Probe das Problem war. Und wir haben dann aber auch so lange gefragt, bis wir dann irgendwann festgestellt haben, dass eben das Konzept nicht mehr funktioniert hat, was die da angewandt haben. Die haben sich nicht an die Zeiten gehalten, die haben sich nicht an die Räumlichkeitsgrößenordnung gehalten und so. Und das ist dann eben der springende Punkt. Ja, wenn man dann nämlich anfängt, diese Konzepte dann eben mal so ernst zu nehmen. Und das ist leider auch Realität. Ich nehme an, das haben ganz viele Leute ja auch gemacht. Ich meine, wie oft haben wir das in der Bahn erlebt, dass Leute ihre Masken dann erst anziehen und so weiter?
Das geht ja allen so. Also diesen Gedanken kann man ja auch weiterspinnen. Da kann man dann auch zum Beispiel anführen, dass es ein musikalisches Schlupfloch zum Konzertieren ist, wenn man musikalische Gottesdienste im Quartett oder im Oktett gestaltet, wie auch immer. Also da muss man jetzt einem Chor nicht den Strick draus drehen. Das Ansteckung war in Berlin und in Amsterdam keine Absicht, sicherlich nicht. Und da ist ja auch ein ganz, ganz tiefes Bedürfnis steckt ja dahinter. Also Singen funktioniert ja nicht nur funktional, es ist ja eine ganz große Emotionalität dahinter, die wir ja alle vermissen. Und so wie Jirka das in einer der vergangenen Folgen gesagt hat, dieser zweidimensionale Bildschirm ist ja kein Ersatz für dieses dreidimensionale Klanggefühl, dieses Klangbad, die Klangumarmung, dieses Schulter-an-Schulter-Gefühl mit lieben Menschen, die man kennen und lieben gelernt hat, die man vielleicht auch manchmal nicht immer neben sich wissen will, aber doch irgendwie auch an sie gewohnt ist in der Korbprobe. Ja, sagen wir doch, was wir lieben. Ja? Und
ja, ja. Nein, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Also ich meine, natürlich, das geht uns ja allen so. Ich glaube, das geht Sängern so, das geht Dirigenten so. Das, was wir jetzt tun, jeder versucht, den Optimismus zu haben, ihn auch auszustrahlen. Aber man sieht auch jedes Mal bei vielen Kollegen, die wochenlang sehr optimistisch sind oder monatelang, dass wir da einfach an Grenzen stoßen. Und das ist natürlich so. Also da machen wir uns nichts vor. Singen im Chor, also ich meine, Ensemble musizieren, impliziert ja, dass ich was zusammen mache. Also dass ich zu Hause sitze und alles stumm geschaltet ist und ich nur mich selbst höre, hat mit der Form des Musizierens, das wir eigentlich anstreben, nichts zu tun. Machen wir uns nichts vor. Ja? Und trotzdem hilft es nichts. Wir müssen es probieren, wir müssen es weitertreiben. Aber ich glaube, dass wenn wir es runterstrippen auf das Faktum, wie es ist, dann wissen wir alle, wo wir im Moment mit dieser Situation stehen. Und man merkt es, ich meine, Sebastian, du hast es vorhin erzählt von deinem Konzert letztes Jahr im Sommer. Ich habe jetzt an einer Hochschule unterrichtet, die im letzten Wintersemester es tatsächlich erlaubt hat, den Übchor nach wie vor mit 16 Personen durchzuführen. Es war ein riesiger Saal. Es war eine Deckenhöhe von 6-7 Metern. Also das war wirklich gigantisch und die Hygieneregeln waren sehr streng. Wir hatten eine CO2-Ampel, die ganze Zeit lang gemessen hat, wo wir stehen. Wir haben im Winter, egal, alle 40 Minuten das Fenster 20 Minuten aufgerissen. Also es war wirklich, wir haben das brutal verfolgt, dass da nichts passiert. Und es war aber so, dass jeder diese 2,5 Stunden, egal ob wir gefroren haben wie die Schneider, aber jeder hat diese 2,5 Stunden genossen, weil es endlich gemeinsames Musizieren gab und ein Interagieren. Also in meinem Fall jetzt als Chorleitungslehrer versuchen wir ja auch zu vermitteln, welche Bewegung meiner Hände resultiert in welchem Klangergebnis. Und das kann ich vor keinem Bildschirm. Das muss ich live mit dem Chor ausprobieren, um zu merken, ah ja, okay, wenn ich die Hand so drehe, klingt es plötzlich so. Und wenn ich sie andersrum drehe, klingt es anders, obwohl ich gar nichts gesagt habe. Also dieses unmittelbare Erfahren, das kann ich durch eine Zoom-Sitzung nicht ersetzen. Und das wissen wir alle. Und ja, also es war Balsam für die Seele. Und alle Studenten haben rückgemeldet, sie sitzen den ganzen Tag vor dem Rechner für irgendwelche Seminare. Und diese 2,5 Stunden sind das Highlight ihrer Woche, weil sie endlich was zusammen machen. Also wir wissen alle, was uns fehlt.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo wir alle eigentlich hinwollen und was auch nach außen noch besser kommuniziert werden kann, dass die Chor, aber auch generell die Musikerszene und was auch einmal die Kultur, wir suchen das wirklich, ja, ich möchte fast sagen, mit aller Gewalt. Und also auch wenn wir 50 Meter auseinander stehen würden, dann würden die Leute es trotzdem immer noch irgendwie machen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den haben wir noch nicht genug transportiert. Und der ist noch nicht genug nach außen gegangen. Vielleicht ist das auch so eine Sache, die auch bei der Umfrage mit dann zum Vorschein kommt. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir eben auch wirklich sagen, wir wollen wieder singen. Nicht koste es, was es wolle, im Sinne von, dass wir natürlich auf die ganzen Hygienekonzepte scheißen, auf Deutsch gesagt, sondern dass wir halt einfach sagen, wir nehmen uns jetzt irgendwie so lange Sachen vor, wir drehen an so viel Schrauben wie möglich, bis es wieder möglich ist. Und das ist jetzt, wir diesen Idealismus wieder ein bisschen zu finden, ist momentan so ein bisschen die Krux, beziehungsweise da suchen, wir warten alle auf den Moment, dass endlich dieser Lockdown vorbei ist, sind wir ehrlich, ja?
Ja, das war eben nämlich ganz schön, liebe Zuhörer, wir kennen den Jan ja schon länger und haben auch schon ein Stück musikalischen Weg hinter uns und jetzt hat er uns eben wunderschön am Bildschirm, wir können uns nämlich sehen hier zweidimensional, seine Handbewegung wieder vorgeführt und ein bisschen rührselig war es. Aber Jan, jetzt hast du uns eben so schön von deinen Studenten erzählt und auch wie groß die Sehnsüchte da war, dass das trotz Lüften und der sibirische Übchor, trotz Lüften im Winter, das Highlight der Woche war. Aber mal eine ganz ernste Frage. Wie gehst du denn mit diesen Menschen um, wenn du in einer Pandemie das Fach Chorleitung unterrichten sollst und wir können hier, also gerade in Limburg, wo wir eine hohe Chordichte haben, bemerkt man es, laufen hier auf ein massives Chorsterben zu. Also was sagst du denn dann deinen Studenten?
Naja, ich bin eigentlich der Überzeugung, dass wenn es um Felder wie Chorleitung geht, da gibt es in Deutschland jetzt nicht unendlich viele Professoren und auch nicht so viele Leute, die studieren im Vergleich zu manchen im Instrumentalfach oder Gesang. Also ich sehe schon, dass Chorleitung, dass Schulmusik, dass Kirchenmusik ganz essentielle Fächer nach wie vor bleiben werden, auch elementare Musikpädagogik zum Beispiel. Also das sind alles Dinge, die kann man nicht nur rein Gewissens, sondern die muss man ausbilden, weil das unsere Multiplikatoren sind. Meine Fragezeichen liegen ehrlich gesagt eher bei 5 Klavierprofessoren pro Hochschule oder Gesangsabteilungen, die überquellen, weil ja, und bei den vielen Instrumenten sieht es ähnlich aus, weil da nachher eigentlich so ein bisschen, um das blöde Wort nochmal zu bemühen, eigentlich so ein bisschen der Markt fehlt, wo diese Leute unterkommen sollen. Und ich mache mir eigentlich, um jetzt die vokale Szene, also was jetzt unser Business angeht, Chor und gerne auch Schulmusik, da wird gesungen in der Schule, in der Kirche wird gesungen, elementare Musik mit der Gruppe, mit den Kindern wird gesungen, da mache ich mir nicht so viele Sorgen. Ich glaube, natürlich haben wir es mit einem Chorsterben zu tun, aber wir werden es immer auch, wenn wir selbst enthusiastisch sind als Person, wir werden es immer auch mit neuen Chören zu tun haben. Aber die Stellen in professionellen Orchestern, in professionellen Chören und Rundfunkanstalten, die sind einfach begrenzt und die werden auch in den nächsten Jahren weiter gekürzt werden. Da sehe ich nicht unbedingt eine Notwendigkeit, in dieser Dichte auszubilden, wie das im Moment getan wird, sondern es muss in die Breite gehen. Also es muss doch irgendwie jemanden geben, der auch in 20 Jahren noch in unsere Konzerte geht, weil er überhaupt mal ein Gefühl dafür gekriegt hat, was ist eigentlich Chorsingen oder was ist Musik überhaupt? Und das wird so untergebuttert, aber das ist natürlich auch ein hochschulinternes Thema, da könnten wir einen eigenen Chorcast zu abhalten, was da alles vielleicht nicht so ideal läuft.
Vielleicht machen wir das aber einfach auch irgendwann mal. Ne?
Aber ja, ohne okay, Aufnahme. Kein
Ohne Aufnahme. aber also letzten Endes glaube ich, dass unsere Szene, sie wird nicht sterben. Und es gibt ja sogar auch viele Optimisten, die sagen, naja, also es wird wahrscheinlich einen riesen Boom geben, sogar wenn das Ganze rum ist. Hoffen wir es, ich würde es mir wünschen. Aber ich glaube, es wird für Singen und für Chorsingen immer eine Zukunft geben. Es wird sich halt wandeln. Und das haben wir in den letzten Jahren ja auch erlebt, dass gewisse Chorstrukturen, die vielleicht vorher schon etwas antiquiert waren, einfach schlecht auch durch so eine Krise kommen. Das ist ein bisschen Lauf der Dinge, das ist auch schade, das soll jetzt nicht darwinistisch klingen, weil uns natürlich da auch Repertoire-Schatz verloren geht unter Umständen. Aber ja, der alte Gorbatschow-Spruch, ne, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Also ganz von der Hand weisen kann man es hier nicht. Und es wird immer gesungen werden und wir werden immer Chorleiter brauchen. Da mache ich mir keine Gedanken um. Da kann ich sehr reinen Gewissens mein Fach.
Ich hätte einen anderen Professor zitiert. Es muss eine große Häutung stattfinden oder es findet sie statt bereits.
Das ist natürlich nicht nur darwinistisch. Das
Ich würde sagen, wir haben uns jetzt sehr lange über die deutsche Musikszene, über die Chorszene und so unterhalten. Ich würde mich gerne einmal ganz herzlich bedanken nochmal bei dir, Jan, dass du da bist. Wir hoffen, dass es bald wieder weitergeht. Wir hoffen, dass Leute dann auch so idealistisch wie du weiter dann auch ja einfach Leute wieder ausbilden und trotzdem auf dem Boden bleiben. Ich wollte einmal nochmal die Chance ergreifen, das Witzebuch zu erwähnen, weil wenn es jetzt nicht schon deutlich wurde, du hast ja zusammen mit deinem Kollegen Daniel Lutepscher die Witze gesammelt. Ja, wo findet man das?
Ja, das ist tatsächlich beim Reklam Verlag erschienen, die kleinen gelben Hefte, die man aus der Schule kennt. Ich bin nicht ganz zufrieden, weil ich eigentlich gehofft hatte, dass in alter Tradition auch nachher mein Kopf in einer Zeichnung vorne auf dem Titel erscheint. Aber na gut, man muss sich vielleicht beim ersten Buch auch mit sowas zufrieden geben. Nein, also Reklam Verlag und natürlich bei jedem Buchhändler, auch bei Amazon, der Buchhändler wäre mir lieber, damit wir weiterhin Buchhändler haben. Aber ja, das kriegt man eigentlich überall. Und ja, also danke für die Werbung, auch von meiner Seite natürlich Leseempfehlung. Es gibt sicher viele Witze, die man schon kennt da drin, aber den ein oder anderen neuen, den kriegt man doch vielleicht dann auch.
Ja, so viel zu Product Placement, aber da hört es ja noch nicht auf. Jan ist unter anderem auch Herausgeber vieler, vieler Chorbücher. Er hat zahlreiche CDs mit seinen Ensembles aufgenommen und auch, das ist ja nicht das einzige Buch, was du verlegt hast, nicht wahr? Ihr könnt ihn direkt finden unter http://schuh-macher.com. Das Schuh ohne H. Oder ihr findet es einfach bei uns in der Fundgrube auf www.dercorecast.de. Wenn euch das Gespräch gut gefallen hat, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr uns euer Feedback zukommen lassen wollt, dann schreibt uns eine Nachricht an dercorecast@gmail.com. Lieber Jan, schön, dass du da warst. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja,
vielen
Dank danke für euch.
Einblicke, gerade auch über den Tellerrand, die du uns hier mitgebracht hast. Sehr schön.
Vielen Dank, war mir eine große Freude. Ja.
Zum Abschied gibt es noch einen Rausschmeißer. Wir wünschen euch auf jeden Fall, bleibt gesund und munter und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ein Betrunkener kommt in den Musikladen. Ich hätte gern die rote Trompete da hinten und das weiße Akkordeon. Den Feuerlöscher können Sie haben, aber die Heizung bleibt hier.
Der Corecast.